Wann kann, darf und soll man dem politischen Gegner auf die Goschen hauen? Heute befasse ich mich in den Worten zum Sonntag mit der Attacke auf den Bremer AfD-Abgeordneten Frank Magnitz. Und ich möchte die Frage machiavellisch angehen, das heißt nicht ethisch, moralisch oder individualpsychologisch, Piesnik-mäßig, sondern nüchtern sachlich die politische Sphäre betrachten, eben machiavellistisch. Und in der geht es immer um Machterwerb, Erhalt, Vergrößerung und um handfeste Interessen, um Geldwerte oder auch um breiter angelegte Interessen, etwa weil sie sich mehr dem Gemeinwohl verpflichtet sehen oder dem größtmöglichen Glück für möglichst viele Menschen. Ein Ringen um Interessen ist es also in der politischen Sphäre, und wenn man die Bremer Attacke machiavellisch betrachtet, wird man ganz nüchtern abwägen, wem nützt es, wem schadet es, was sind die Folgen. Und wenn die Informationen, die man hat, aber auch sehr begrenzt sind, dann wird man nach Machiavelli eine Fallunterscheidung anstellen, um die Frage zu beantworten, wann kann, darf und soll man dem politischen Gegner auf die Goschen hauen. Eine Fallunterscheidung, denn je nach der Ausgangslage und dem ganzen Kontext werden ja auch die Folgen unterschiedliche sein und der Schaden und der Nutzen. Erster Fall. Die Attacke geschah aus der Hegemonie, aus der kulturellen Hegemonie heraus, aus der Offensive. Überspitzt dargestellt wären sich dann alle im Umfeld einig gewesen, dass alle Menschen gleich sind und alle die gleichen Rechte haben sollen und dass man das urmenschliche Mitgefühl noch mehr kultivieren sollte und dergleichen. Und dann kommt so ein Typ und versucht nur Zwietracht zu säen, die Menschen auseinander zu dividieren, Streit und Missgunst zu erzeugen, Angst und Hass zu schüren. Wenn dem dann bedeutet wird, er möge die Klappe halten oder sich von dannen machen und er lässt aber nicht ab mit seinem spalterischen Generve, dann kann es durchaus mal passieren, dass die kulturelle Hegemonie sich auch handfest ausdrückt, um von dem Generve Ruhe zu bekommen. Jede Hegemonie macht das so. Jede kulturelle Hegemonie, auch jeder Despot, jeder Putin, jeder Erdogan, auf die Goschen, damit er Ruhe ist. Aber gar so aus der Offensive heraus, aus der Position der kulturellen Hegemonie, geschah die Bremer Attacke nun wohl doch nicht. Eher im Gegenteil. Zweiter Fall. Es geschah aus der Defensive heraus. Wiederum überspitzt dargestellt. Die Gesellschaft scheint fast schon gleichgeschaltet zu sein. Die AfD sitzt in allen Parlamenten und treibt die anderen Parteien vor sich her. Alle bis hin zu Sarah Wagenknecht von den Linken machen auf dem Rücken der Ausländerpolitik. Beinahe täglich werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe verbal oder tätlich angegriffen. Es gibt Brandanschläge gegen Flüchtlingsheime, pogromartige Zusammenrottungen. Der Chef des Verfassungsschutzes höchst selbst verharmlost eine Hatz auf Flüchtlinge und sieht die größere Gefahr, zum Beispiel bei einem linken Flügel in der SPD. Und der Verfassungsschutz hat offenbar auch die Morde des NSU zum Teil mitfinanziert, zum Teil aus nächster Nähe beobachtet, zum Teil lange vertuscht und gedeckt. Aus so einer äußersten Defensive heraus könnte es unter Umständen auch einmal sinnvoll sein, eine Watschen zu verteilen, um der Arroganz der Mächtigen einen Dämpfer zu verpassen, um Gleichgesinnten zu zeigen, dass sie nicht allein sind, um Unentschlossenen zu zeigen, dass doch noch nicht alle im Land gleichgeschaltet sind. Aber wenn man so in der Defensive ist, dann kann jede Eskalation auch immer ganz üble Folgen haben. Und auf Bremen bezogen, ganz so schlimm aus der Defensive heraus, geschah die Tat dann doch auch nicht. Es herrscht noch kein Faschismus in Deutschland. Die AfD ist ja noch nicht einmal, so wie bei uns hier in Österreich, in der Regierung. Nicht aus einer kulturellen Hegemonie heraus geschah die Attacke und auch nicht aus der Position einer absoluten Defensive, sondern irgendwo dazwischen. Weiters könnte die Attacke als ein Denkzettel gemeint gewesen sein. Es soll schon Kopfstöße gegeben haben, die haben Denkanstöße bewirkt. Magnitz aber hat sich allem Anschein nach durch die Tat aber nicht irgendwie groß inhaltlich bewegt. Und im Großen und Ganzen herrscht generell die Ansicht vor, dass Gewalt nur selten einmal taugt zur Lernunterstützung. Beziehungsweise genauer gesagt, taugt sie weit mehr zur Vertiefung autoritär eindimensionaler Lerninhalte, als sie zur Unterstützung bei der Vermittlung komplexer Inhalte taugen würde. Oder wenn man dabei gar noch abzielt auf die Herausbildung eines selbstständig denkenden, ich-starken Individuums. Und als vierte Motivation und auch Ausgangslage der Attacke, neben aus der Offensive heraus, aus der Defensive heraus oder als Denkzettel, fällt mir dann noch ein, der Bereich so zwischen zur Verantwortung ziehen über die persönliche Abrechnung bis hin zur Rache und Vergeltung. Wiederum zugespitzt könnten wir uns da zum Beispiel einen Asylrichter vorstellen, der reihenweise Abschiebebefehle nach Afghanistan unterzeichnet. Und wenn sich dann hypothetisch eine Belegschaft, nachdem sie zuvor schon eine Petition unterschrieben hat, jener Lehrling sei gut integriert und solle doch bitte bleiben dürfen, zusammenrottet, um diesem Asylrichter wegen der Abschiebung eine Abreibung zu erteilen, dann wäre es zwar ebenfalls wünschenswert, dass die Akteure auch die Folgen der Tat und den ferneren Schaden und Nutzen bedenken sollten, aber rechnen darf man damit in diesem Fall dann eher nicht, denn Rache ist blind, Rache ist Blutwurst. Bis hierhin nun also meine machiavellistische Fallunterscheidung und Motivforschung. Kommen wir nun zurück zu dem konkreten Bremer Fall. Was wissen wir? Frank Magnitz, das stand im ersten Absatz im Standard, könne sich an den Überfall nicht mehr erinnern. Und weiter unten stand dann, mit einem Kantholz oder einer Dachlatte sei er niedergeschlagen worden, noch am Boden hätte man auf ihn eingetreten und ohne zu dramatisieren müsse man von einem Mordversuch ausgehen. Nur dank dem beherzten Eingreifen zweier Bauarbeiter sei er heute überhaupt noch am Leben. Da erschrickt man, wenn man so etwas liest. Da denkt man sich, wenn so etwas jetzt einreißt, wo soll das hinführen? Wenn nun im Gegenzug die AfD-Wähler, die begeistert jubeln, wenn auf Wahlveranstaltungen gefordert wird, die Merkel mit nassen Tüchern zum Teufel zu jagen, wenn die nun im Gegenzug ebenfalls anfangen, Demokraten und andere ihnen nicht genehme, handfest mit nassen Tüchern zum Teufel zu jagen, da darf man schon mal erschrecken, wo das hinführen soll. Viele, viele sind da erschrocken. Chefredakteure und Kommentatoren, der deutsche Bundespräsident, der Bundestagspräsident, die SPD, die Grünen, die Linken haben sich alle von dem Angriff distanziert und verlautbart, Gewalt dürfe kein Mittel sein in der Politik. Die AfD wusste all diesen Zuspruch für ihr angegriffenes Parteimitglied aus der Presse und von den anderen Parteien nicht zu würdigen, sondern verlautbarte im Gegensatz ganz ungerührt die ständige Herabwürdigung und die Angriffe in der bürgerlichen Presse und von Seiten der anderen Parteien hätten erst den Boden bereitet für diesen Angriff. Und dann hat die Polizei das Video einer Überwachungskamera online gestellt. Zu Fahndungszwecken, aber auch aus einem berechtigten öffentlichen Interesse heraus, nämlich um den wild grassierenden Gerüchten um den Vorfall ein Ende zu setzen. Zu sehen ist da, wie drei Männer sich vermummen und Magnitz nachgehen und von einer zweiten Kamera in der hohlen Gasse der eigentliche Vorfall. Einer der Männer greift ihn von hinten an, schlägt ihm ins Gesicht. Unglücklich fällt Magnitz aufs Gesicht. Die Männer gehen an ihm vorbei und aus dem Bild. Es gibt kein Kantholz und keine Dachlatte. Niemand tritt auf den Liegenden ein. Es gibt auch keine eingreifenden, beherzten Bauarbeiter. Sie hatten in Wirklichkeit einen Schrei gehört und Magnitz am Boden liegend gefunden und die Rettung gerufen. Wenn Magnitz und die AfD den Vorfall zu einem Mordversuch hochdramatisieren, dann geht es ihnen natürlich darum, politisches Kleingeld aus dem Angriff zu schlagen. Machiavellisch. Ohne jede Rücksicht auf die Wahrheit machen sie aus einem Fliegenschiss einen tollwütigen Elefanten. Wie auch in ihren Parteiverlautbarungen stilisieren sie sich eh gerne zum Opfer und mordlüsterne Linke herbei zu evozieren, entspricht einer Strategie der Spannung. Die eigene Militanz erscheint dann fast schon als reine Notwehr und Angst macht sich breit in der Bevölkerung, lässt manchen vielleicht einen starken Mann herbeisehnen, der in diesem Chaos mal ordentlich aufräumt. Dass die AfD versuchen würde, auf diese Weise politisches Kleingeld aus dem Vorfall zu schlagen, wäre abzusehen gewesen. Die Frage ist nun, ob ihr das gelingt. In der bürgerlichen Presse ist noch von einem zweiten Vorfall zu lesen, bei dem das Schaufenster einer AfD-Geschäftsstelle zerstört wurde. Und dann zieht man noch einen dritten Vorfall hinzu, bei dem ein Parteibüro besprüht und in der Nähe das Auto eines AfD-Funktionärs beschädigt wurde, vor 2 Jahren. Und schon hat man eine ganze Serie von Angriffen auf die AfD. In Wirklichkeit, das zeigt das Video, war es wahrscheinlich als Denkzettel gedacht. Und wenn es ein Ziel der Attacke gewesen wäre, zu zeigen, wie die AfD ohne jede Rücksicht auf die Wahrheit und ganz à la Machiavelli umgehend versuchen würde, den Angriff in politisches Kleingeld umzumünzen, dann Chapeau, das wäre gelungen. Aber ob die Folgen der Attacke auf Magnitz überhaupt derart einkalkuliert wurden, würde ich in Wirklichkeit doch eher schwer bezweifeln.